Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Wer waren die Figuren um Hitler? Welchen Einfluss hatten sie und was ist aus ihnen geworden? Mit diesen Fragen hat sich die Historikerin Heike Görkemarker für ihr Buch Hitlers Hofstaat beschäftigt. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie viel Lebenszeit haben Sie in den letzten Jahren in Archiven und Bibliotheken verbracht, Frau Görkemarker?
So ungefähr 5 Jahre.
Das ist ganz schön viel. Hat sich's gelohnt?
Ja, ich finde schon, dass es sich sehr gelohnt hat. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht.
Findet man da noch Neues nach so vielen Jahren und bei einem Thema, über dem schon so viele andere Historiker saßen?
Man findet immer Neues im Archiv. Und es ist ja tatsächlich so, dass jede Generation die Geschichte neu schreibt. Wir haben heute einen völlig anderen Blick als Historiker vor 30, 40 Jahren. Wir ordnen die Figuren völlig neu ein. Wir sehen auch die Frauen ganz anders. Wir verstehen sie heute als Aktivistinnen auch, die sie auch waren, als Mäzenatinnen. Das war vor Jahren noch nicht so.
Wenn Sie sagen, der Blick hat sich verändert, ist das auch der politische Blick? Oder ist es nur der Blick auf die einzelnen Figuren und wie man die jetzt entsprechend singulär bewertet?
Letztlich ist es natürlich auch immer der politische Blick. Man kann ja selber aus seiner Biografie nie aussteigen. Also das nimmt man immer mit. Jeder Forscher tut das, auch wenn man sich um Objektivität bemüht. Ja, aber wir haben heute schon einen völlig anderen Blick auf diese Obersalzberg-Gruppe.
Für Ihre Arbeit hat ein ganz konkreter Nachlass eine ganz bedeutende Rolle gespielt. Was ist das für ein Nachlass und welche historische Figur verbirgt sich dahinter?
Für mich wichtig war der Nachlass Nikolaus von Belos. Unter anderem, muss ich sagen, auch der Nachlass von Rudolf Hess im Schweizerischen Bundesarchiv war von großer Bedeutung, weil eben nicht nur Hess schreibt und zur Geltung kommt, auch, sondern auch seine Ehefrau Ilse. Aber wichtig war natürlich der Nachlass von Nikolaus von Below, den mir sein Sohn Klaus-Dirk von Below zur Verfügung gestellt hat. Nikolaus von Below war über 7 Jahre hinweg einer der bedeutendsten, engsten Adjutanten, ein militärischer Adjutant von Adolf Hitler, der ihn bis in den Untergang begleitet hat.
Hat er Tagebuch geführt?
Nikolaus von Below hat auch Tagebuch geführt. Dieses Tagebuch existiert aber nicht mehr. Es gibt aber noch sehr viele Notizbücher, es gibt Briefe und ja, eben auch wirklich Notizbücher aus dieser Zeit, aus den 30er, 40er Jahren, aus denen man sehr viel sehen kann.
Muss man diese ganzen Dokumente insofern mit Vorsicht anschauen und betrachten, weil jeder Mensch ja irgendwo dazu neigt, die eigene Tat in ein eher rosafarbenes Licht zu tauchen?
Das trifft auf diese Dokumente eher nicht zu, denn das sind Dokumente, die in dieser Zeit geschrieben sind, die oftmals noch aus Zeitnot heraus niedergeschrieben, kurze Notizen. Das, was Sie ansprechen, das gilt eher für die Nachkriegszeit, für die Erinnerungsliteratur, die Memoiren, die fast alle, die sich im Inner Circle Hitlers befunden hatten, dann geschrieben haben.
Es gibt ja viele Nachlässe. Warum tun sich die jeweiligen Familien so schwer, diese Nachlässe auch der Öffentlichkeit zuzuführen?
Hier muss man natürlich sehen, dass es immer noch ein Problem ist, wenn der Vater oder der Großvater ein Täter gewesen ist oder zumindest ein Mitwisser, irgendwie beteiligt an Massenverbrechen der Nationalsozialisten, selber ein Nationalsozialist, ein Überzeugter, ein Gläubiger gewesen ist. Damit haben viele bis heute natürlich Probleme.
Jahre her haben Sie auch mal eine Biografie geschrieben über Eva Braun, die, was die Vorbereitung und die Recherche angeht, ähnlich aufwendig war wie die Geschichte, die Sie jetzt hatten?
Nein, die Biografie über Eva Braun war weniger aufwendig, weil es eben kaum Quellen gibt. Ich war immer ganz enttäuscht, wenn ich ins Archiv ging und mich da stundenlang durch Akten gewühlt habe und eigentlich vielleicht eine halbe Seite gefunden habe, in der es dann mal um sie ging.
Woran liegt das, dass es da so wenig Material gibt?
Nun, es ist so, dass die privaten Briefe von Hitler und auch Eva Brauns eine Woche vor Kriegsende praktisch verbrannt worden sind von Hitlers Adjutanten Julius Schaub.
Bewusst verbrannt. Das ist gesichert.
Ja, das ist gesichert. Ja. Das ist verbrannt worden. Auch im Nachhinein dann auf dem Obersalzberg, der Reichssicherheitsdienst, der dort für ihren Schutz und Hitlers Schutz zuständig war, verbrannte auch vieles, was nicht wegtransportiert wurde. Alles, was auf eine Frau hinwies, wurde vernichtet.
Dieser Obersalzberg, landschaftlich fantastisch gelegen. Wir kennen diese Bilder und diese Filmsequenzen alle aus den verschiedenen Hitler-Dokumentationen. Dieser Obersalzberg ist zunächst mal auch eine wüste Enteignungsgeschichte. Mhm. Bormann war damals derjenige, der das betrieben hat im Auftrag Hitlers?
Ja, tatsächlich ist es so, dass nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt worden ist am 30. Januar 1933, dass er sich immer mehr auch auf den Obersalzberg zurückzog. Dort hatte er ein kleines Landhaus, zunächst gemietet, dann 33 auch gekauft. Und zunächst ist es ja so, dass die Massen dann auf den Obersalzberg stürmten, um ihren Führer zu sehen. Das sind die Bilder, die wir heute auch noch kennen, die Heinrich Hoffmann angefertigt hat. Die Massenhysterie um diesen Menschen. Das wurde dann der NS-Führung letztlich auch zu viel. Und es wurden die Grundstücke, die Leute wurden quasi enteignet. Es wurde alles aufgekauft, mehr oder weniger. Und der Obersalzberg im Grunde freigemacht.
Es entstand
für Hitler
ein riesiges Sperrgebiet und es entstanden auch riesige unterirdische Anlagen.
Mhm. Auf dem Obersalzberg wurde bis in die letzten Kriegstage hinein gebaut. Unterirdisch Bunker wurden angelegt, Häuser wurden gebaut. Es gab ja auch eine Versorgung, eigene Versorgungsanlagen, SS-Kasernen. Dort hatten Hermann Göring, Albert Speer, aber auch Bormann selber hatten dort ihre Häuser.
Ja, wobei dieser Obersalzberg, als es zu Ende ging, ja schon insofern verlassen war, als die handelnden Figuren dann in Berlin waren, im Bunker.
Ja, Hitler war im Bunker mit wenigen Getreuen noch, aber sehr viele seiner früheren Mitarbeiter sind ja ausgeflogen worden. Noch zuletzt am 23. April 1945 und die warteten im Grunde auf dem Obersalzberg darauf, dass er vielleicht noch kommt und sich dann auch in diese Alpenfestung, wie es ja hieß, zurückzieht.
Was haben die dann gemacht, als klar war, Hitler kommt nicht, dafür kommen die Alliierten?
Sie haben den Obersalzberg verlassen, sind geflohen. Einige wussten gar nicht wohin, wie Christa Schröder. Die ist dann in ein Hotel in der Nähe gegangen, ist dort untergekommen. Und sie sind dann ja auch in den ersten Nachkriegstagen sofort entdeckt worden.
Hitlers Hofstaat, so heißt das aktuelle Buch der Historikerin Heike Görtemarker. Frau Görtemarker, wenn wir uns diese Leute angucken, die auf diesem Obersalzberg immer stattgefunden haben, vielleicht mit denen, die man kennt, nicht die komplette NS-Führung, sondern einzelne Figuren, welche in allererster Linie?
Also zur Prominenz gehörten sicherlich Albert Speer natürlich, Karl Brandt und auch der Arzt. Und natürlich Josef Goebbels und seine Ehefrau.
Bormann auch als der Sekretär Hitlers?
Bormann wurde in der Öffentlichkeit damals so gut wie gar nicht wahrgenommen. Er war eigentlich unbekannt.
Okay. Speer hat ja auch nach dem Krieg versucht zu vermitteln, er sei ja nur ein ganz unpolitischer Mensch gewesen und nur aufgrund der künstlerischen Nähe zu Hitler dann in diese Situation zu kommen. Wie glaubhaft ist sowas? Oder war das?
Das ist eine reine Entlastungserzählung gewesen. Es ist überhaupt so, dass bis heute ja eine führerzentrierte Vergangenheitsbetrachtung vorherrscht. Das heißt, in Hitler-Biografien, aber auch Biografien über andere NS-Politiker, ist Hitler irgendwo immer die zentrale Figur und sein Inner Circle, aber auch Mitstreiter, Gönner der frühen Jahre, existieren da nur als Randfiguren, Statisten. Joachim Fest hat einmal davon gesprochen, dass es einen menschenleeren Raum um Hitler gegeben habe. Tatsächlich aber war Hitler nie allein, er ging nie alleine irgendwo hin. Und war immer von mindestens 20, 30 Menschen umgeben.
Was waren das noch für Leute? Sekretärinnen, Adjutanten?
Ja, nicht nur. Es waren auch Künstler, die sich in diesem Kreis befanden. Die Ärzte natürlich, der private Zirkel, halb privat, denn ist Privates und Politisches war nie zu trennen. Dazu gehörte die Freundin Eva Braun natürlich, deren Anhang, deren Freundinnen, der Leibfotograf Heinrich Hoffmann, Theodor Morell, der Leibarzt, seine Ehefrauen. Es sind immer auch Frauen dabei. Also anders als Stalin umgab sich Hitler praktisch auch seit den frühen 20er Jahren schon mit sehr vielen Frauen in seinem innersten Zirkel.
Weiß man eigentlich, worüber da geredet wurde?
Das ist das Problem eigentlich, dass man bis heute nicht nur nicht weiß, was da im Einzelnen besprochen wurde, sondern dass bis heute auch unklar ist, wie Entscheidungsprozesse eigentlich abliefen. Ja. Denn man kann sich vorstellen, dass ein Mensch, der nie allein war, auch tatsächlich keine einsamen Entscheidungen getroffen hat, sondern dass das immer natürlich viele andere daran irgendwie beteiligt gewesen, den Einfluss genommen haben müssen. Aber wir wissen nicht, wie.
Wurde denn eigentlich darüber geredet, welches Land als nächstes angegriffen wird und wie man die Juden umbringt?
Wir müssen davon ausgehen, dass das tatsächlich auch Gesprächsgegenstand war. Und das haben auch meine Forschungen ergeben, dass zum Beispiel jemand wie Albert Speer, der immer wieder behauptet hat, dass er nie mit Hitler über Außenpolitik gesprochen habe, dass er an den Planungen zum Angriffskrieg nicht beteiligt gewesen ist, dass er tatsächlich dabei war, als Hitler beispielsweise im August 1939 die Kriegsziele vorgab vor Generälen, vor 50 Generälen auf dem Obersalzberg. Da war auch der gesamte Freundeskreis dabei.
Und Speer war Rüstungsminister und zuständig für die Zwangsarbeiter.
Damals war Speer noch nicht Rüstungsminister, aber er war dennoch dabei. Er wird ja 1942, löst er Fritz Todt ab, er wird zum Rüstungsminister, aber damals eben nicht. Und deswegen hielt sich, also er behauptete ja immer, er sei nur Architekt gewesen, aber tatsächlich war er Teil der Star des Hofstaates.
Wenn wir über Hitler als den Führer reden und den Inner Circle, sowas ist ja dann auch immer ein Stück weit zumindest abhängig von Sympathie oder auch möglicherweise von Antipathie. Weiß man heute eigentlich ganz genau, mit wem Hitler konnte, mit wem nicht?
Wenn wir über den Inner Circle Hitlers reden, dann muss man im Grunde ja zwei Circle unterscheiden. Nämlich den, der sozusagen bis zum Aufstieg, bis zu seiner Ernennung zum Reichskanzler 1933 ihn umgeben hat. Ja. Und da war tatsächlich Hitler der Abhängige. Er war abhängig von Gönnern, von Finanziers. Er war ja im Grunde ein mittelloser, praktisch fast ungebildeter Aufsteiger.
Aus einem Männerwohnheim in Wien kommt.
Er aß in der Suppenküche in München und arbeitete für die Propagandaabteilung der Reichswehr 1919. Und lernte auf diese Weise im Grunde seine späteren Mitstreiter kennen, die ihn entdeckten. In ihm, der rhetorisch brillant, will ich nicht sagen, aber doch versiert war, jemanden sah, der ihre Gedanken einfach unters Volk brachte und formulieren konnte.
Diese Gönner und Finanziers, haben die dann hinterher, als Hitler an der Macht war, noch eine Rolle gespielt?
Ja, das ist es eben, dass dieser Kreis, er wird nicht ausgetauscht, aber nach 1933 ist es so, dass Hitler Distanz zu seinen früheren Gönnern schafft, auch Distanz zu den führenden Politikern des NS-Staates, sich privat mit ganz anderen Menschen umgibt. Und zwar jetzt mit einem Kreis, der ihm die Karriere verdankt, wie Speer und Brandt, und nicht er ist derjenige, der diesem Kreis etwas verdankt, sondern umgekehrt.
Ja. Ausnahme vielleicht, Frage, das Haus Wagner in Bayreuth, die blieben ja irgendwie für Hitler wichtig.
Ja, das stimmt. Es gibt ja diesen Kreis von Mäzenen, die Bruckmanns, die Wagners, die Bechsteins, die ihn über Jahre finanziert haben, im Grunde in ihn investiert haben als einen politischen Hoffnungsträger, so sahen sie ihn in den 20er, 30er Jahren. Und diese Beziehungen, die kühlen dann nach 1933 ab. Die Beziehung zu Winifred Wagner bleibt allerdings stabil.
Zu wem hatte Hitler emotional das engste Verhältnis? Zu Albert Speer?
Das muss man sagen, ja, zu Albert Speer. Aber es gibt auch andere, wie Heinrich Hoffmann, der ein enger Freund ist.
Der Fotograf.
Aber auch so jemand wie Julius Schaub, der ein ganz enger Vertrauter ist, sein Adjutant bis zum Ende. Es ist wirklich so ein Freundes- und Unterstützerkreis um Hitler herum.
Goebbels spielte welche Rolle für Hitler? Emotional gesehen?
zu Goebbels war das auch eher, er gehörte ja auch im weitesten Sinne schon mit zum Obersalzbergkreis und es waren auch freundschaftliche Beziehungen, insbesondere zu Goebbels Ehefrau Magda.
Himmler?
Ein distanziertes Verhältnis.
Obwohl Himmler ja eigentlich der Treue, so hat ihn Hitler mal bezeichnet, war und ihn ganz zum Schluss dann verraten hat?
Ja, zu diesen Größen des NS-Staates wahrte er privat immer Distanz. Denn er war ja sozusagen diese Führerfigur und musste sich als solche natürlich auch an diesem Staat behaupten. Und der private Hitler verschwand im Grunde hinter der Propagandafigur.
Frau Görtemager, Sie haben vor ein paar Jahren eine Biografie geschrieben und veröffentlicht über Eva Braun. Wenn man sich einer solchen Frau nähert, hat man ja bestimmte Vorstellungen, bestimmte Klischees möglicherweise auch im Kopf, die sich dann in diesem Falle bewahrheitet haben, oder war diese Eva Braun dann schlussendlich ganz anders?
Die Vorstellungen, die man bis dahin von ihr hatte, haben sich eben nicht bewahrheitet. Die Vorstellung, und das war auch überall zu lesen, zu hören, war, dass sie eigentlich völlig unbedeutend gewesen sei, auch für Hitler selbst, dass sie praktisch nur zur Dekoration auf dem Obersalzberg gesessen hätte und immer nur auf den Führer gewartet. Und wenn man sich dann näher beschäftigte mit ihr und sie auch natürlich als Teil des Inner Circle betrachtete, und das muss man, dann stellte man fest, dass sie tatsächlich von Bedeutung war, dass sie eine unangreifbare Position im Inner Circle besetzt hat.
Welche Bedeutung hatte sie?
Sie entschied nicht zuletzt mit darüber, wer überhaupt eingeladen wurde auf den Obersalzberg. Mhm. Eine Frau, die zu diesem Kreis gehörte, sagte einmal, wer mit Eva Braun nicht konnte, wurde gar nicht erst auf den Obersalzberg gebeten. Also sie entschied mit darüber und nicht zuletzt war sie tatsächlich Teil der Propagandamaschinerie, denn sie arbeitete ja für Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann.
Ja, mit wem beispielsweise konnte Eva Braun nicht?
Es ist schwierig zu sagen, mit wem sie wirklich nicht konnte. Es gibt Hinweise, dass sie beispielsweise mit Martin Bormann nicht wirklich gut auskam, aber an dem kam noch niemand mehr vorbei. Aber auch Wilhelm Brückners Entlassung 1940 soll darauf zurückzuführen gewesen sein, dass sie im Hintergrund gegen ihn auch intrigiert hat.
Welche Rolle spielte dieser Wilhelm Brückner? Was war das für einer?
Wilhelm Brückner war persönlicher Adjutant Hitlers seit 1930, spielte 10 Jahre lang eine entscheidende Rolle, begleitete Hitler überall hin. Er war derjenige, der auch jeden Monat sehr viel Geld bekam, meistens um die 5000 Reichsmark, die er dann verteilte. Also er bezahlte quasi, wenn Hitler in Hotels oder in Restaurants ging.
Gibt es irgendwelche glaubwürdigen Hinweise darauf, dass diese Eva Braun auf beispielsweise auch politische Entscheidungen Hitlers Einfluss genommen hat?
Das wissen wir nicht. Das ist ja bis heute eben schwierig zu sagen, wer in diesem Inner Circle, welche Einflüsse genommen hat. Wir wissen nicht, was dort tatsächlich gesprochen wurde. Aber sie alle waren, das muss man heute sagen, sie waren nicht nur Zeugen, sondern auch Überzeugte.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, was zwischen Hitler und Eva Braun war, ist letztlich Ausdruck einer ganz normalen Beziehung Mann-Frau? Oder ist es doch ein bisschen anders, auch vor dem Hintergrund, dass sie ja öffentlich ein Stück weit ausgegrenzt war?
Nun, sie spielte tatsächlich öffentlich überhaupt keine Rolle, weil Hitler nicht heiraten wollte. Er fürchtete die Macht einer Ehefrau, die Rechtsansprüche, das sagte er einmal. Und das zeichnete ja im Grunde diesen gesamten Obersalzberg-Kreis aus, dass er diesen Kreis kontrollierte und nicht dieser Kreis ihn. Das galt auch für Eva Braun. Und als Nicht-Ehefrau musste sie natürlich den damaligen Konventionen entsprechend im Hintergrund bleiben. Auch um diesen Führernimbus nicht zu zerstören. Denn er galt ja als der einsame, unnahbare Führer, der eigentlich gar keine menschlichen Bindungen und Regungen hat.
Eins noch zu dieser Frau. Die ist ja mit Hitler zusammen in den Selbstmord gegangen. Würden Sie sagen, das war eine klare, präzise Entscheidung oder hat sich's einfach so ergeben und irgendwann war die Belagerung dieses Bunkers in Berlin so, dass sie auch gar nicht mehr rausgekommen wäre?
Eva Braun ist ganz bewusst nach Berlin in den Bunker gefahren. Sie hatte sich ja schon im November 1944, auch im Januar und im Februar dort aufgehalten und fährt dann am 7. März 1945 tatsächlich bewusst in den Bunker mit der Absicht, mit Hitler zu sterben.
Das ist dann auch so gekommen?
Das ist auch so gekommen. Sie hatte schon im Grunde Jahre vorher den Entschluss gefasst, dass auch Verwandten ihrer Mutter auch mitgeteilt, dass wenn Hitler einmal nicht mehr ist, dass sie dann selber auch nicht mehr leben möchte.
Und folgerichtig die Bemühungen Hitlers, sie auspflegen zu lassen, die es ja wohl gegeben hat, ignoriert.
Das zeigen die letzten Briefe, dass er wohl immer wollte, dass sie mit ausfliegt, aber sie hat sich ihm geweigert, sie wollte mit ihm sterben.
Der Fanatismus der Nazi-Frauen, war Magda Goebbels die schlimmste von allen?
Magda Goebbels war nicht unbedingt, war vielleicht, ja, da insofern, als dass sie ihre eigenen Kinder umgebracht hat, war sie natürlich die Schlimmste. Aber es gab auch viele andere frühe Aktivistinnen, wie Ilse Hess, aber auch Karin Göring natürlich, Elsa Bruckmann, Helene Bechstein, Winifred Wagner. Das waren alles Frauen, die fanatisch überzeugt davon waren, dass Hitler der Führer ist, der Führer Deutschlands sein soll und dafür gearbeitet haben und auch geworben haben in ihrem Bekannten- und Familienkreis.
Welche Erklärung gibt es dafür?
Für sie, sie hassten die Weimarer Demokratie. Sie waren der festen Überzeugung, alle Antisemiten im Übrigen, dass ein neues Reich aufgebaut werden müsse, ein auch auf rassischen Grundsätzen basierendes neues Reich. Und Hitler war für sie der Führer, von dem ja schon lange auch in ihren Salons beispielsweise die Rede gewesen war, bevor er überhaupt auch aufgetaucht war.
Sie haben es gerade gesagt, Magda Goebbels, die Frau, die ihre, ich glaube, 5 Kinder quasi mit in den Tod genommen hat, gab es eigentlich niemand, der versucht hat, dieser Frau das auszureden?
Es gab sehr viele, die versucht haben, ihr das auszureden. Die Kinder sollten zu Verwandten gebracht werden. Immer wieder gab es Versuche, sie daran zu hindern, auch sie selber, dass sie in diesen Bunker geht. Das im Grunde zwang sie ja niemand. Und für Josef Goebbels war klar, dass er danach nicht mehr leben würde, dass man ihn natürlich auch hinrichten würde. Das wusste er ganz genau aufgrund der Verbrechen. Aber auch seine Frau, und das ist immer wichtig zu betonen, dass immer auch die Frauen zu diesem Inner Circle gehörten und sich durch eine besondere fanatische Haltung auszeichneten.
Diese Magda Goebbels hat ihren letzten Brief an den Sohn aus erster Ehe geschrieben. Was steht da drin?
Nun, sie schrieb diesen letzten Brief an ihren Sohn Harald Quandt, den Sohn aus erster Ehe. Und sie verabschiedet sich im Grunde da mit diesem Brief von diesem Sohn und bittet ihn um Verständnis dafür, auch dafür, dass sie seine Geschwister mit in den Tod nimmt. Aber sie sagt ihm quasi, es die neue Welt, die auf sie wartet, eine Welt ohne den Nationalsozialismus sei für sie keine Welt, in der sie leben möchte und in der ihre Kinder auch nicht leben sollen.
Was ist eigentlich nach dem Zusammenbruch vor ziemlich genau 74 Jahren aus diesem Hofstaat geworden?
Nun, es gibt ja etliche Überlebende dieses Hofstaates. Selbst diejenigen, die mit Hitler sich im Bunker befunden haben, etliche davon konnten fliehen. Nicht alle haben die Flucht überlebt. Aber Nikolaus von Below beispielsweise, der schon einige Tage früher aus dem Bunker herauskam, hat auch überlebt.
Der
Adjutant, auch andere. Dann diejenigen, die auf dem Berghof noch auf Hitler gewartet haben. Mhm. Und das Interessante ist, dass dieser Kreis sich im Grunde relativ bald wieder formiert. Also diese Menschen, dieser frühere Inner Circle begriff sich als eine Schicksalsgemeinschaft. Und schon aus den Lagern heraus nahmen sie wieder Kontakt miteinander auf. Und dann eben das Lagerleben, die jahrelangen Verhöre, die Prozesse, die Entnazifizierung schweißte diese Gruppe wieder zusammen.
Das heißt, die haben dann in den 40er, späten 40ern und den 50er Jahren da weitergemacht, wo sie aufgehört hatten?
Äußerlich natürlich nicht. Also viele waren über Jahre hinweg inhaftiert. Auch die Sekretärinnen wurden immer wieder befragt. Es ging ja auch darum, zunächst in den ersten Jahren, wo ist Hitler eigentlich? Mhm. Seine Leiche wurde ja nicht aufgefunden. Der russische Geheimdienst hat die Leichen von Hitler und Goebbels ja recht bald gefunden, noch Anfang Mai.
Und davon
obduziert,
übrig ist.
Ja, mhm. Genau. Sie wussten, dass es sich um diese Leute handelte. Aber die Russen hielten das geheim. Also niemand wusste, wo waren die eigentlich. Und die Amerikaner und Briten befragten natürlich alle, die sie bekamen aus diesem Inner Circle, nach dem Ende von Hitler, den letzten Tagen im Bunker.
Dann gab es die sogenannte Red Line, die Rattenlinie, vermittelt zum Teil auch über den Vatikan, hochrangige Nazis, die nach Lateinamerika entkommen konnten und dort beispielsweise in Argentinien auch neue Netzwerke gebildet haben?
Ja, das gilt aber nicht für den Hofstaat, das gilt nicht für den Inner Circle. Von diesen Leuten setzte sich keiner nach Südamerika ab, sondern nach der Haftzeit ist es so gewesen, dass viele eben wieder versucht haben, irgendwie zu arbeiten, sich durchzuschlagen. Dann natürlich Ende der 40er Jahre die Entnazifizierung, ein Heinrich Hoffmann, aber auch Winifred Wagner, Ilse Hess, die mussten sich dann vor deutschen Gerichten erklären und ihre Existenz stand auf dem Spiel.
Und dann gibt es eine Frau, die jetzt vor einem Jahr gestorben ist, Gudrun Burwitz, die Tochter Himmlers, die bis zum Schluss eine Ikone für die alten und für die neuen Nazis war.
Das gilt, ist nicht allzu selten, das gilt für einige Kinder dieser NS-Größen, auch und anderen Politikern dieser Zeit, jenen, die Hitler nahestanden, dass sie natürlich nicht mit ihren Eltern brechen konnten, dass sie noch nicht sich einmal eingestehen konnten, dass diese Eltern tatsächlich Täter gewesen waren, sondern selber dann zu Apologeten wurden.
Wobei es da schon Unterschiede gibt, also nach meiner Beobachtung, ich habe mal vor vielen Jahren eine Sendung mit Martin Bormann, dem ältesten Sohn dieses legendären Martin Bormann, gemacht, der zeitlebens mit dem Zwiespalt gelebt hat, zu wissen, welche fürchterliche Dinge sein Vater getan hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ihn halt auch erlebt hat als einen fürsorglichen Vater.
Das ist eigentlich auch meistens der Fall. Es ist ja klar, es handelt sich ja um die Eltern oder Großeltern, dass man diese Menschen, vor allem die Kinder natürlich oder Enkel, die natürlich auch als fürsorglich erlebt haben, als liebevoll, und es war einfach die engste Verwandtschaft.
Ein Fehler auch der Geschichtsschreibung, dass man dazu geneigt hat, eine Zeit lang solche Leute immer gleich zu Monstern zu machen?
Diese Menschen, es waren eben Menschen, es waren keine Monster. Und das macht es ja eigentlich noch schlimmer.
Wenn wir über die Entourage von Adolf Hitler sprechen, darüber, was die auch nach dem Krieg gemacht hat, haben das Thema Reue, Verantwortung, Schuld, hat das irgendeine Rolle gespielt bei diesen Menschen?
Eher selten. Also in dieser unter diesen unmittelbar Beteiligten findet man kaum einmal, eigentlich gar nicht, ein Schuldbewusstsein oder Reue, sondern tatsächlich haben sich diese Leute geradezu als Opfer verstanden, Opfer der Säuberungspolitik der Siegermächte. Und so kommt es, dass sie tatsächlich kollektive Legenden entwickeln. Keiner von ihnen hat je zugegeben, von den Massenverbrechen gewusst zu haben.
Aber ich wollte gerade sagen, also irgendwann nach dem Krieg war doch offensichtlich, was im Namen dieses Nationalsozialismus alles an Scheußlichkeiten passiert ist. Sich da wegzuducken, ging doch eigentlich kaum noch, oder?
Es gibt deshalb entstanden ja diese sogenannten Entlastungserzählungen. Albert Speer hat es so gemacht, dass dann Hitler zum Dämon hochgeschrieben hat, der ihn manipuliert habe und er quasi fast besinnungslos diesem Führer in die Welt des Politischen gefolgt sei. Andere wie Nikolaus von Below, Hitler so dann nicht betrachtet haben, in ihren Erinnerungen behaupteten, aber er selber habe zum Beispiel vom Pogrom 1938 im November gar nichts gewusst. Auch Hitler nicht.
Und die Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit innerhalb einer Familie haben dann die Söhne und die Töchter geleistet. Eine Hörerin hat übrigens noch die Anmerkung gemacht in Bezug auf Albert Speer, dass die Tochter Speers, eine Psychologin, sich sehr wohl nicht nur mit der Vergangenheit des Vaters auseinandergesetzt hat, sondern sich auch von diesem Nationalsozialismus distanziert hat.
Ja, da gab es natürlich auch ganz viele aus der Familie Speer, aber auch der Familie Nikolaus von Below, die sich natürlich auch distanziert haben, für die es wahnsinnig schwer war, erstmal damit zurechtzukommen, mit dieser Vergangenheit. Aber interessant ist, dass die Leute selber, die Beteiligten, diejenigen, die zum Inner Circle gehört haben, fast alle ihre Erinnerungen geschrieben haben und tatsächlich, man hätte im Grunde kaum Notiz davon genommen, von diesen Entlastungserzählungen, wenn ihnen nicht die Geschichtswissenschaft zu seriös verholfen haben. Und die Mitglieder des Hofstaates, allen voran Albert Speer, haben es tatsächlich geschafft, die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte zu erlangen.
Wenn Sie mit Menschen zusammenkommen und diese Menschen kriegen mit, Sie sind Historikerin und beschäftigen sich mit dem Nationalsozialismus, kriegen Sie dann immer öfter zu hören, dass man doch endlich mal mit diesem alten Zeug aufhören sollte?
Ganz selten, eigentlich nie. Dass die häufigsten Reaktionen sind Interesse, es entwickelt sich sofort ein Gespräch. Also Desinteresse oder Ablehnung erfahre ich ganz selten.
Ihr nächstes Projekt ist welches?
Steht noch nicht fest.
Steht noch nicht fest oder wollen Sie nicht drüber reden?
Das entwickelt sich immer, das kann man so früh noch nicht sagen.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.